zum Beispiel mag ich sehr gerne den Begriff Kinship von Donna Haraway. Kin meint Verwandtschaft, aber mehr in einem Wahlverwandtschaftskontext.
Families We Choose, Gays, Lesbians, Kinship von Kath Weston. In den queeren Szenen, mit denen sie spricht, gibt es die normative Erwartung, dass die Ex-PartnerInnen die besten FreundInnen werden oder bleiben. Ja, und das kontrastiert sie sehr stark mit Heteroscheidungen, die dann üblicherweise bedeuten, die Verwandtschaftsbeziehung ist zu Ende. Und folgert daraus, wie ich finde, total plausibel, dass eben queere Beziehungen die viel stabileren, die viel langfristigeren und die viel umfassenderen familiären Zusammenhänge stiften, weil sie eben nicht durch Trennungen auflösbar sind.
Willkommen beim KIN Radio. KIN Radio ist Teil von KIN, dem feministischen Kunstfestival vom 11. bis 27. Juni in Zürich.
KIN schafft Räume für Austausch und für Verbindung. KIN versteht Feminismus auch als Kinship, als gewählte Nähe, als Verantwortung füreinander und als solidarisches Miteinander. Mehr zum Festival auf kinship.ch oder auf Instagram.
Deep Talk, Deep Talk
mit Mara Rickli.
Hallo zusammen, die Letzten kommen noch in den Raum, vielleicht schleichen auch noch welche rein. Ich weiß nicht, wie das Wetter aussieht draußen, ob schon der Schneesturm vorbeigezogen ist und ein Meter Schnee liegt oder ob ihr in der Sonne hierher gekommen seid. Auf jeden Fall vielen Dank seid ihr hier und herzlich willkommen hier im Comedy House bei einer neuen Ausgabe vom Deep Talk. Dieser Deep Talk wird neu aufgezeichnet und ich möchte mich ganz herzlich beim Haus bedanken hier, dass das möglich ist, und ich möchte mich auch zuerst, bevor ich dann meine drei Gästinnen vorstelle, einfach nochmals ganz herzlich bedanken, dass ihr immer wieder den Weg hierher findet und dass dieses Haus hier das möglich macht, und ich möchte mich ganz herzlich bei allen HelferInnen bedanken. Ohne sie wäre das nicht möglich, ohne diese unsichtbare auch Care-Arbeit, diese Unterstützung für mich in diesem Talk wäre das nicht machbar. Bitte doch einen herzlichen Applaus für diese Menschen, die jetzt nicht hier auf der Bühne sind. Wir sprechen heute über das Thema Queer Family. Begriffe, die wir heute miteinander auseinandernehmen. Ich möchte euch doch schon mal bitten, im Publikum dieses Wort Queer Family oder diese Begriffe Queer und Family für euch mal kurz zu sortieren. Was beschäftigt euch aktuell darin oder was bedeutet für euch Familie, Queerness? Und am Schluss können wir schauen, ob sich das vielleicht auch verändert hat. Das fände ich ein spannendes Experiment. Macht doch mit, wenn ihr das mögt. Jetzt höre ich aber auf, hier allein zu sprechen und möchte euch ganz herzlich meine Gästinnen vorstellen. Links von mir sitzt Christina Capres. Christina ist Autorin, Moderatorin, lebt als Mutter in einer Co-Elternfamilie und beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema vielfältige Familienmodelle. Christina hat unter anderem die Bücher Die illegale Pfarrerin geschrieben, Queer Kids, Familienbande. Herzlich willkommen, Chris. In der Mitte dieser gemütlichen Couch sitzt Pascal Schreibmüller. Pascal ist vieles, das haben wir schon im Backstage besprochen, was ich jetzt alles aufzähle. Du ergänzt mich dann, falls ich was Wichtiges vergessen habe. Du bist kunstschaffende Person, du bist Hebamme, du bist DJ, du schreibst auch Und in all deiner Arbeit geht es um Kunst, Text, um Arbeit, Care-Arbeit, um Körper. Und ich freue mich sehr, bist du hier. Und neben dir sitzt Lisa Bendiek. Herzlich willkommen, Lisa. Du bist heute aus Leipzig angereist, warst schon den ja fast ganzen Tag im Zug, zum zweiten Mal in Zürich. Ja, du bist Autorin, du bist politische Bildnerin und du bist auch Mutter mit einer anderen Mutter und einem dritten Elternteil. Du schreibst schon lange über queeres Leben, über Familie, über Care und verbindest auch, wie ich glaube, wir alle hier auf der Bühne, persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Fragen. Herzlich willkommen, Lisa. Ja, jetzt habe ich euch so normiert vorgestellt, so wie man das macht in diesen Talks. Habe ich was Wichtiges vergessen, Pascal? Ich habe gesagt, du machst vieles, du bist vieles. Ist das komplett, was ich hier gesagt habe?
Es ist bestimmt nicht komplett, aber es reicht komplett für diesen Abend, würde ich sagen. Allerdings in Resonanz mit den Familiengefügen würde ich einfach noch erwähnen, dass ich mit 11 Erwachsenen und 3 Kindern im gleichen Haushalt lebe.
Genau. Danke für das, du hast es mir erzählt. Das ist mir in der Aufregung des Gefechts vergessen gegangen. Und auch das, ich werde dann immer gefragt, bist du noch aufgeregt vor diesen Talks? Und ich spreche es immer gerne aus, ja. Weil ich finde, ich spreche auch gerne von Anfang an mal auf, dass alles hier perfekt sein muss und alles durchorchestriert ist. Nein, wir werden sehen, was passiert. Wir gehen in die Themen. Vielleicht weichen wir auch mal ein bisschen davon ab. Ich versuche immer wieder zurückzukommen, aber ich möchte euch hier auf der Bühne und euch auch im Publikum dazu einladen, dass wir wenigstens ab und zu ein bisschen unsere Masken ablegen dürfen. Also danke für diese Ergänzung. Pascal, wenn du jetzt so hörst, Queer Family, wir gehen in diese Themen, was beschäftigt dich aktuell am meisten darin?
Also unlängst beschäftigt mich vor allem queeres Altern. Das ist eine neuere Erfahrung von mir selbst als bewusste Erfahrung auch, die mich auch besorgt. Ich lebe eigentlich schon immer mit vielen Menschen zusammen und hatte auch immer so diese juvenile Vision, gemeinsam in Kollektiven zu altern und stelle aber eben in der jetzigen Phase meines Lebens auch fest, dass sich da Verschiebungen ergeben, also in meinen eigenen Ressourcen und Kompetenzen, dass ich mich auch immer wieder nach weniger Arbeit unterm Dach sozusagen sehne, nach mehr Rückzugsmöglichkeit, nach weniger Repetition auch innerhalb dieses großen Gefüges und so weiter. Und gerade in der Stadt Zürich fürchte ich mich tatsächlich ein bisschen vorm Älterwerden und stelle mir wieder neu auch die Frage, wie alt werden, gerade auch, also weil ich auch jetzt keine klassische Kernfamilie lebe, ich habe keine Kinder und so weiter, ja, also wo ich mir jetzt die Frage wieder neu stelle, wie das so wird.
Hast du schon Antworten darauf gefunden?
Nein.
Vielleicht finden wir welche heute oder suchen gemeinsam danach. Queer Altern, Queer Family. Alter ist ja nicht das, was man gerade zu Beginn von so einem Talk erwartet. Man spricht oft bei Queer Family von Kindern, von eben du bist Hebamme, Gebären, von jungen Menschen. Danke, dass du das gleich hier so einbringst. Da kommt mir in den Sinn, in Berlin gibt es anscheinend jetzt Wohnformen für queeres Altern, für lesbische ältere Menschen zum Beispiel. Ich weiß davon wenig in der Schweiz, aber ja, vielleicht erfahren wir dann auch vom Publikum. Genau. Also das Thema Altern, was beschäftigt dich, Lisa, im Thema Queer Family aktuell?
Aktuell
Ja, also einerseits beschäftigt mich noch das Reden über das Buch, das du, glaube ich, auch gelesen hast. Und,
genau, dein Buch Lesben sind die besseren Väter.
Genau, also darüber rede ich immer mal wieder, seit ich das Buch geschrieben habe und bin ja auch deswegen hier eingeladen, erfreulicherweise. Vielen Dank. Und ansonsten beschäftigt mich meine eigene Familie gerade. Die ist nämlich momentan so ein bisschen in der Krise. Über die Krise würde ich hier nicht weiter reden, weil meine Partnerin und ich da auch noch keine Sprachregelung für haben oder so. Jedenfalls keine gemeinsame. Aber das beschäftigt mich viel. Und ansonsten beschäftigt mich auch die politische Gesamtsituation. Also ich saß ziemlich lange im Zug. Ich bin um 7:10 losgefahren, aber ich war pünktlich hier, zu meiner Überraschung, um 3:30. Und habe dann nochmal so Nachrichten gelesen und nochmal geguckt, habe ich irgendwas verpasst an queerpolitischen Entwicklungen in den letzten Wochen, wenn ich jetzt hier so als deutsche Touristin über Queerrechte in Deutschland sprechen muss. Und dabei ist mir aufgefallen, dass jetzt diese Woche sich also im 5. Jahr der Zeitpunkt jährt, seitdem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht liegen. Also verschiedene queere Elternkonstellationen, zwei Mütterfamilien oder Familien mit nicht-binären Elternteilen klagen vor dem Bundesverfassungsgericht auf die Anerkennung ihrer Familienform. Und der erste Fall liegt da jetzt schon seit 5 Jahren. Ja, also das Kind kann jetzt schon lesen und hat immer noch keine rechtliche Absicherung und das Bundesverfassungsgericht entscheidet einfach nicht. Das hat mich schon auf dem Weg hierher noch mal ein bisschen geärgert. Und ja, auch überrascht, wie schnell die Zeit vergeht und dass es jetzt schon 5 Jahre sind.
Ja, danke für das. Wir werden ganz sicher auch noch über Politik reden, über Rechtslagen.
Ja, das lässt sich ja leider nicht vermeiden. Nein, ne? Genau. Also ich würde viel lieber über andere Sachen reden, ehrlich gesagt.
Wir können auch noch über andere Sachen reden. Wie beim Soundcheck haben wir sehr viel über das Wetter gesprochen. Jetzt habe ich schon bei der Einleitung über das Wetter gesprochen. Wir können ja einfach zwischendurch mal über das Wetter sprechen, damit wir noch über anderes sprechen. Genau. Das Gute am Wetter aktuell ist ja, dass wir alles darauf schieben können. Unsere ganze Gemütslage, unsere Erschöpfung. Aber leider ist es nicht der einzige Grund. Also mitunter ein Grund Klimawandel in natürlich. Aber ja, danke, dass du das einbringst und ich freue mich da trotzdem, auch wenn es ein Leidensthema ist, mit dir drüber zu sprechen. Chris, wie ist es bei dir, wenn du das hörst? Beschäftigen dich die gleichen Themen oder beschäftigt dich im Moment ganz anderes im Queer-Family-Kontext?
Also ich kann bei allem irgendwie anknüpfen, was ihr erzählt habt, beschäftigt mich auch die politische Lage. Ich bin in einem Verein, der heißt ABQ, für das queere ABC. Wir gehen in Schulen und erzählen unsere Lebensgeschichten und bei diesem Verein, also bin ich jetzt ein paar Jahre dabei und ich kriege das schon mit, wie die Schulen zum Beispiel zurückhaltender geworden sind, uns zu buchen, einfach aus Angst vor Elternreaktionen oder vor auch zum Teil politischen Vorstößen. Und das macht mir Angst, also diese Reaktion zu spüren, wie auch Schulleitungen sich zurückziehen. Das Thema Queeraltern beschäftigt uns. Ich lebe auch in einer WG mit 8 Erwachsenen und 3 Kindern und wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, wie wir altern wollen, ob wir in dieser WG altern wollen, gemerkt, eigentlich stellen wir uns alle vor, dass wir jung bleiben, dass wahrscheinlich irgendwann noch Jüngere einziehen und wir dann kollektiv uns verjüngen oder so. Gemerkt, es geht ihnen nicht ganz auf. Also das beschäftigt mich. Und was mich beschäftigt, wenn ich das einfach nur das Wort Queer Family höre, da haben wir uns auch in der WG auseinandergesetzt. Wir haben also ich habe eine Tochter, die ist 11 und dann gibt es eine andere Familie, die hat Kinder, die haben Kinder, die sind 16 und 18 und die 18-Jährige hat als Maturarbeit sich mit unserer Wohn- und Lebensform auseinandergesetzt. Also sie lebt in dieser Wohnform, seit sie ein kleines Kind ist und hat so gemerkt, dass sie halt auch von außen drauf angesprochen wird oder dass es eine Art Coming-out ist, zu sagen, ich lebe in einer WG, das ist nicht meine Familie, aber es ist doch irgendwie Familie. Und die hat sich sehr stark gefragt, auch mit bildnerischen Kunst und Audio und so ganz toll, was ist eigentlich Familie? Und durch ihre Auseinandersetzung haben wir Erwachsenen uns das auch nochmal gefragt und fanden es total spannend. Und ich habe für mich auch gemerkt, doch, je länger ich lebe jetzt 12 Jahre in dieser WG, je länger ich, und die meisten sind auch konstant, sind auch Leute ausgezogen und eingezogen, aber doch die Hauptgruppe ist konstant. Und eigentlich ist das für mich Familie. Also es ist nicht nur diese Familie, die ich gegründet habe, sondern es sind die Menschen, die ich mit ihnen schon lange zusammenlebe und auch diese lebensprägenden Erfahrungen gemacht habe. Auch wenn wir vielleicht außerhalb des Hauses nicht viel Zeit miteinander verbringen, aber einfach dieser Alltag macht viel aus.
Jetzt hast du das Thema Schule angesprochen. Du hast gesagt, dass jetzt junge Menschen in eurem Haus sich auch beschäftigen. Hat sich das jetzt verändert in den letzten Jahren? Also die Reaktionen von außen oder auch die Schulen jetzt oder einfach Reaktionen aus dem Umfeld der Schule, der BewohnerInnen oder so? Oder seid ihr da sehr gesetzt und sehr wohl?
Nein, ich habe jetzt mehr in dieser Vereinsarbeit Veränderungen gemerkt. In unserem Umfeld ist es eigentlich, haben wir jetzt nie so direkt negative Reaktionen bekommen, überhaupt nicht. Also meine Tochter hat zwei Väter, die sind ein Paar. Wir haben die Familie zu dritt gegründet und wir sind sehr offen. Also wenn wir irgendwie in der Schule, auf jeder neuen Schulstufe sagen wir halt, wir sind drei Eltern oder neue Musiklehrpersonen, Ärztin, wo auch immer, und wir haben eigentlich nie negative Erfahrungen gemacht, außer dass halt die Formulare meistens nicht uns nicht vorsehen und man dann irgendwie improvisieren muss, aber sonst erleben wir eigentlich sehr viel Offenheit bis heute. Ja.
Ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre schon der erste Bruch vom Drehbuch, aber eigentlich würde da jetzt ein Foto schon sehr gut passen oder vielleicht auch eine Lesestelle bereits zu Beginn aus deinem Buch, weil wir eigentlich schon mitten da sind. Wenn du einverstanden bist, würde ich das vorschlagen, dass wir das machen und der Lesestelle von Lisa, die eigentlich geplant wäre, vorziehen. Und zwar hast du dich ja, also zuerst, bevor ihr diese Wege gegründet habt, bitte korrigier mich, wenn ich jetzt nicht ganz richtig bin mit der Reihenfolge, aber hast du dich schon mit Familienbanden beschäftigt und hast 15 Porträts geschrieben über vielfältige Familienmodelle. Das Buch ist, ich muss leider enttäuschen, aktuell vergriffen. Daher wird es nicht auf dem Büchertisch zu finden sein. Du hast aber gesagt, man darf sich bei dir melden und du würdest auch das PDF des Buches verschicken für diejenigen, die das interessiert. Also ihr dürft dann Chris gerne mailen. Und du hast auch dieses Buch mitgebracht und das hat dich dann auch inspiriert oder vielleicht auch geprägt auf diesem Weg, in diese Wege und in euer Familienmodell. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das damals war, in das Buch Familienbande zu schreiben und wie dich das geprägt hat? Und dann wird sich die Technikperson ganz diskret auf die Fotos vorbereiten.
Ja, danke. Also ich war Mitte 30 und hatte Anfang 30 und das Thema Kinderwunsch kam bei mir auf und als Journalistin war ich in der privilegierten Situation, dass ich andere fragen konnte, wie habt ihr es gemacht? Und so habe ich dieses Buch geschrieben. Also wirklich als Inspiration, weil ich wusste, also ich hatte ja eigentlich schon lange einen starken Kinderwunsch, aber genauso stark war mein Wunsch halt auch berufstätig zu bleiben und auch autonom zu sein und nicht, ich bin bisexuell, also ich hätte auch mit einem Mann eine Familie gründen können, aber egal ob mit einem Mann oder einer Frau, ich stellte mir einfach vor, dass das sehr eine Belastung auch für eine Paarbeziehung ist und man sehr wenig Zeit für sich selber dann hat. Aber es fehlte mir an Vorbildern, also es war in der Zeit, gab es schon erste auch Regenbogenfamilien, also lesbische Paare, schwule Paare in meinem Umfeld, die begonnen haben, Familien zu gründen. Aber ich wusste noch nicht so viel über das Thema und habe dann recherchiert und dieses Buch geschrieben. Und die eine Familie, aus deren Porträt ich jetzt vorlese, also es haben mich verschiedene von den Familien inspiriert, aber die vielleicht besonders. Und ich denke immer mal wieder an sie zurück.
Sollen also wir gleich das Foto dazu zeigen? Genau. Das ist diese Familie, die wir hier sehen.
Genau, also das Foto ist unvollständig, weil man konnte gar nicht alle auf das Bild kriegen. Aber die Familie oder die Personen, die dann im Porträt vorkommen, sind Laura, genau, Laura unten links in dem grünen Shirt und ihr Kind in der Mitte, Nia, genau, ich weiß schon nicht mehr, den Namen ist schon 2012 erschienen, genau. Und Elkana, genau, ist der Vater vom Kind und Katrin mit dem schwarzen Shirt ist die Mutter von Laura. Und es ist eigentlich eine historische Beschreibung, weil ich es auch spannend fand, zu sehen, dass es eben queere Familien oder vielleicht unkonventionelle Familien ja schon sehr lange gab und hier in diesem Fall schon in der zweiten Generation. Bern, Anfang der 80er Jahre. Es sind bewegte Zeiten. Junge Menschen solidarisierten sich mit Revolutionären in El Salvador und Nicaragua. Sie demonstrieren gegen das Waldsterben in der Schweiz und für eine menschenwürdige Asylpolitik. Frauen gründen feministische Gruppierungen und wehren sich gegen die Dominanz der Männer in der Szene. Kinder sind in der Bewegung zunächst kein Thema. Auch die berufliche Selbstverwirklichung ist sekundär. Zu privat, zu egozentrisch scheinen solche Pläne. Schließlich wollen die jungen Leute die Welt verändern. Eines Abends sitzen Katrin und eine Handvoll weiterer Aktivistinnen in der Reitschule und plötzlich kommt das Gespräch dennoch auf das Kinderthema. Die Reitschule ist ein alternatives Zentrum in Bern. Und wenn wir alle zusammen Kinder hätten, fragen sie sich, nicht in einer Kleinfamilie, sondern gemeinschaftlich organisiert, so dass jeder von uns noch genug Zeit für eigene Interessen bliebe. Kurz darauf erwarten 5 der Frauen ein Kind. Katrin gehört nicht dazu. Dass die anderen schwanger waren, schockierte mich, sagt sie heute. Ich wollte gleichzeitig mit den anderen Kindern haben, fühlte mich aber noch nicht reif, Mutter zu sein. Ein halbes Jahr später ist sie dann trotzdem schwanger, ungeplant. Wobei man sich schon fragen kann, wie ungeplant das tatsächlich war, sagt sie. 2 Jahre nach dem Gespräch in der Reitschule sind 9 Frauen Mütter geworden. Die meisten Väter der Kinder bewegen sich ebenfalls im Reitschulumfeld. Nur wenige Liebesbeziehungen zwischen Vätern und Müttern halten. Dennoch haben viele von ihnen den Anspruch, die Kinderbetreuung partnerschaftlich zu teilen. Und die Mütter beginnen zu überlegen, wie sie ihren Wahlfamilientraum in die Wirklichkeit umsetzen können. Aus einem gegenseitigen Hütedienst entwickelt sich allmählich mehr. Die Idee, ein großes Haus für alle 9 Mütter mit ihren Kindern zu finden, erweist sich als illusorisch. Stattdessen fordern sie von den Stadtbehörden mehrere bezahlbare, WG-taugliche Wohnungen, nicht zu weit voneinander entfernt. Um zu zeigen, dass es uns ernst war, zogen wir regelmäßig zur städtischen Liegenschaftsverwaltung. Wir drohten, dass wir nicht weggehen würden, wenn sie uns keine Wohnungen besorgten. Das nützte. Wir haben backstage über die Wohnungsnot gesprochen und die vergebliche Suche, vielleicht wäre das eine Methode. Kurze Zeit später wohnten die meisten Frauen und ihre Kinder in verschiedenen Wohngemeinschaften im Nordquartier in Bern, einige davon in einer alten Arbeitersiedlung, dem Kuhhof. Ich finde es schon spannend, ich habe wirklich jetzt jahrelang nicht mehr aus dem Buch vorgelesen, als es vor 14 Jahren erschien und ich finde es interessant, was wieder aktuell wird. Ich meine auch mit Klimakrise, wo man auch denkt, man kann keine Kinder mehr in diese Welt setzen, das war in den 80er Jahren auch schon mal ein Thema, das dann wieder vergessen ging und jetzt diese Wohnungsnot auch. Genau. Als ihre Tochter Laura 15 Monate alt ist, trennt sich Katrin von ihrem Partner, schweren Herzens. Mein Ideal war das nicht. Ich hätte mit ihm eine Paar- und Elternbeziehung leben wollen, aber das hat nicht funktioniert. Die beiden scheiterten am Anspruch, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen. Katrin übernahm in der gemeinsamen Zeit spontan mehr Verantwortung für das Kind. Aber es ging mir nicht gut dabei, sagt sie. Nach der Trennung gelang ihnen die gleichberechtigte Rollenteilung besser. Laura lebte zur Hälfte bei ihrem Vater Tino in verschiedenen Wohnformen und zur Hälfte in einer WG mit ihrer Mutter Katrin, einer weiteren Mutter aus der Wahlfamilie und deren Sohn. Während die Liebesbeziehung von Katrin und Tino nicht lange dauerte, gedieh das Wahlfamilienprojekt der 9 Mütter. Jeden Sonntagabend trafen sich alle 9, um zu besprechen, wer in der Folgewoche wann die Kinder betreute. Sie organisierten einen Mittagstisch und gründeten später den ersten privaten Kinderhort im Quartier. Jetzt muss ich gleich ein bisschen überspringen. Das Wort Sitzung gehört für Laura von klein auf zum Grundwortschatz. Was die Erwachsenen da tun, ganz lang über ernste Dinge reden, kommt ihr als Kind langweilig vor. Die Kinder freuen sich aber immer auf die Müttersitzungen, denn dann dürfen sie alle zusammen in der WG schlafen, wo die Sitzung stattfindet. Das war immer ein Rambazamba, erinnert sich Laura. So lange, bis die Mütter drohten, sie würden uns zum Schlafen auseinandernehmen. Überhaupt hat sie viele gute Erinnerungen an ihre Kindheit. Ihr damaliger Mitbewohner Tino, er heißt gleich wie ihr Vater, wurde mit der Zeit wie ein Bruder für sie. Die beiden teilten sich ein Schlaf- und ein Spielzimmer, sie schliefen im gleichen Bett und durften die Wände anmalen. Nicht nur mit dem gleichaltrigen Tino, auch mit den anderen Kindern der Müttergruppe verbrachte Laura viel Zeit. Wir wussten, wenn jemand von uns ein Problem hat, stehen die anderen sofort hinter ihm. Das war ein gutes Gefühl. In der Schule traten sie als Bande auf. Sie wehrten sich gegen Lehrer, von denen sie sich ungerecht behandelt fühlten. Und sie suchten sich diejenigen Kinder aus, die mitspielen durften. Das sei für außenstehende Kinder manchmal nicht leicht gewesen, meint Laura heute. Als sie 11 ist, zieht ihre Mutter Katrin ein Jahr nach Berlin. Sie träumt schon lange davon, dort zu leben. In den 80ern hatte sie sich dagegen entschieden, weil sie in Bern bei der Jugendbewegung mitmachen wollte. Laura lebt während Katrins Abwesenheit bei ihrem Vater, bleibt aber auch Teil der Mütterwahlfamilie und übernachtet zweimal pro Woche bei zwei Müttern der Gruppe. Sicher habe ich Katrin vermisst, aber es änderte sich nicht viel in meinem Alltag, sagt Laura. Ich war ja gut aufgehoben bei meinem Vater und in den vertrauten Wohngemeinschaften. Heute ist Laura froh, hat sich ihre Mutter damals diese Freiheit genommen. Sie hat mir gezeigt, dass man als Mutter nicht auf alles verzichten muss. Das macht mir Mut, eigene Träume zu leben. Auch sonst hat Laura einiges aus ihrer Kindheit mitgenommen, etwa die Überzeugung, dass es für ein Kind kein Problem sein muss, in verschiedenen Haushalten aufzuwachsen. Für sie war der Wechsel zwischen den Wohnungen von Mutter und Vater immer selbstverständlich. Ich habe früh gelernt, klug zu packen, meint sie dazu. Und die Erfahrung gemacht, dass es einem Kind gut tut, mehrere nahe Bezugspersonen zu haben. Laura zählt mindestens 7 Erwachsene dazu. Neben ihren Eltern, die erste und die zweite Mitbewohnerin ihrer Mutter, die Partnerin sowie eine Nachbarin des Vaters, außerdem die Mutter einer guten Freundin. Zu einigen hat sie heute noch einen nahen Kontakt. Die verschiedenen Charaktere ihrer Bezugspersonen, die Regeln, die sich von Mensch zu Mensch unterscheiden, das habe ihr als Kind keine Mühe bereitet, sagt Laura. Das wird erst dann zum Problem, wenn die Eltern meinen, sie wüssten als Einzige, was gut für ihr Kind ist.
Danke vielmals, Chris. Gern würde ich auch mit euch über diese Lesestelle sprechen, bevor wir das nächste Foto dann sehen. Wenn ihr das so hört, was löst das in euch aus, Lisa und Pascal?
Also als erstes, glaube ich, bin ich ein bisschen neidisch so auf diese sehr große Gruppe. Ich glaube, ich hätte das, ich fände es als Erwachsene auch toll, aber als Erwachsener lebe ich das auch teilweise oder kann es zumindest selbst herstellen. Aber als Kind wäre das für mich der totale Traum gewesen. Ich habe mich richtig oft so richtig gelangweilt in meiner untypischen, aber doch sehr kleinen, heterokleinen Familie, also in der ich aufgewachsen bin.
Magst du da noch was ein bisschen dazu sagen? Ist ja auch Thema im Buch, oder?
Ja,
also eben dein Buch Lesben sind die besseren Väter beginnt eigentlich auch mit deiner eigenen Geschichte, dass dein Vater dich dazu inspiriert hat auch, oder dass dieses Buch auch mit deinem Vater und deiner eigenen Familiengeschichte zu tun hat.
Ja, total. Also ich würde auch sagen, ich lebe auf jeden Fall in zweiter Generation in einer untypischen Familie und sowohl meine Partnerin als auch ich, das schreibe ich auch irgendwo im Buch, wir betreiben feministische Selbstverwirklichung in zweiter Generation. Wir sind nämlich beide, also Kinder von Heteropaaren im Westdeutschland der 80er Jahre auch. Und unsere Mütter sind beide Bildungsaufsteigerinnen und haben Karriere gemacht und sehr, sehr viel Zeit mit Arbeit verbracht. Und unsere Väter waren Hausmänner in erster Linie. In zweiter Linie war mein Vater auch noch Musiker. Und irgendwann, als ich aus dem Haus war, dann Schulsozialarbeiter. Genau, und das, ich sehe da so einfach sehr viele Parallelen oder eigentlich vor allem in der Bekämpfung von untypischen Familienmodellen. Ne? Es sind die gleichen oder sehr ähnliche bescheuerte Argumente. Es ist die gleiche patriarchale Ideologie, so mit der mein Vater abgewertet wurde, mit der ich als Kind genervt wurde, weil mein Vater präsent war und meine Mutter nicht. Und die gleiche Ideologie nervt jetzt mein Kind, weil sie keinen präsenten Vater hat. Und mittlerweile gibt's endlich die Kinderbücher mit aktiven Vätern, die ich als Kind gebraucht hätte, aber die meinem Kind vor allem vor Augen führen, was ihr fehlt.
Also am Schluss gibt's eigentlich nur, also das Ideal, Vater, Mutter, Kind, junge Mädchen am besten in einem Einfamilienhaus und aber auch dann ist es ja irgendwie, wird es kritisiert und von außen beäugt, je nachdem, was darin wieder nicht der Norm entspricht.
Ja, man findet sich ja immer was, was nicht der Norm entspricht, meinst du? Ja.
Pascal, wenn du die Lesestelle hörst oder was jetzt Chris gelesen hat, was löst es bei dir aus?
Also ich würde vielleicht gerade einhängen auch bei dieser nicht normativen Repräsentation. Ich kenne das mehr aus dem wohnkollektiven Kontext, wo mir sehr klar immer wieder gespiegelt wurde in verschiedenen Feldern auch, dass das komisch ist. Also so quasi Ü30 dann immer noch in einer WG zu wohnen, das entspricht irgendwie nicht der Vorstellung eines erwachsenen Menschen. Was ich auch super interessant finde innerhalb dieses Feedbacks ist, dass mir viele Menschen sagen, sowas könnte ich nicht und selbst aber in kleinen Familienkontexten mit Menschen leben. Und ich denke immer so, da gibt's eigentlich nicht so einen großen Unterschied, außer dass die Rollen vielleicht gesellschaftlich geklärter sind. Aber Zusammenleben ist halt Zusammenleben, ne? Und Zusammenleben bringt Freuden und weniger freudige Dinge.
War das denn ein bewusster Entschluss bei dir, so zu leben? Oder ist das quasi einfach passiert? Also sind die Menschen zu dir gekommen und fanden so, komm her in unsere Wahlfamilie? Oder hast du dir diese Menschen gewählt, diese, sage ich jetzt mal so, Lebensform gewählt? War das bewusst?
Ja, das war schon sehr bewusst. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin in einer BeamtInnen-Genossenschaft in der Nähe von Zürich groß geworden und komme aus einem sehr verbundenen Leben, schon sehr privatisiert dann innerhalb der kleinen Familien, aber dann doch eine sehr große Öffnung im Ganzen. So. Wo ich nach Zürich gekommen bin, habe ich kurz alleine gelebt, so zu Beginn in der Stadt, das, was irgendwie am naheliegendsten war, und habe dann aber bereits 3 Jahre später mich mit 2 weiteren Menschen zusammengetan. Und dann habe ich aktiv nach was Größerem gesucht, aus sehr unterschiedlichen Gründen, aber schon damals aus sehr ideologischen und irgendwann aus sehr überzeugten und auch pragmatisch-praktischen und so weiter. Bei mir leben ja auch Kinder im Haushalt und ich, also bei mir stellt sich schon die Frage, ne, also irgendwo in deinem Buch gibt es die Stelle, wo du über Familien, über die soziale Praxis des Familientuns sozusagen sprichst. Das resoniert mit mir sehr stark, dass ich klar die Haltung vertrete, Leben, die tun wir ja, also die ergeben sich eben in der Regel vielleicht nicht so evident, wie wir denken oder in Heterokonstellationen vielleicht schon eher, weil sie nicht so stark hinterfragt werden müssen wie in anderen Formen, aber prinzipiell tun wir es ja und insofern würde ich sagen, ich habe Familie gelebt und lebe Familie innerhalb der Konstellationen, in denen ich lebe, mit super vielen Differenzen, ja, also die meisten Personen würde ich mir so nicht auswählen als jetzt FavoritInnen, wo ich so denke, wow, das passt so richtig. Und das ist schon eine Herausforderung an oder eine Lebensaufgabe für mich geworden, zu gucken, was bedeutet es, mit Differenz zu leben. So. Das ist aber inzwischen auch das, was mich erschöpft. Also das ist ja dann auch ein bisschen die Ironie an der Geschichte. Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, du lebst mit Menschen, aber auch das Wort Familie brauchst, was heißt denn Familie für dich? Jetzt hast du dafür eine Definition? Weil, also jetzt heteronorm in diesen Kinderbüchern immer noch, auch wenn es diversere Kinderbücher gibt, ist ja Familie schon sehr klar mit eigenen Kindern, vielleicht noch Stiefkindern, eben sehr heteronorm gedacht. Wie definierst du das?
Also ich habe, glaube ich, nicht so eine klare Definition, als vielmehr, dass ich mich auch durch meine theoretischen Auseinandersetzungen sehr gerne auch an TheoretikerInnen referenziere. Also zum Beispiel mag ich sehr gerne den Begriff Kinship von Donna Haraway. Kin meint Verwandtschaft, aber mehr in einem Wahlverwandtschaftskontext, ne? Oder, also mehr eben so das Tun, also wo arbeiten wir uns hin mit Gruppen? Das machen wir ja alles nicht ständig bewusst. Aber ich verorte schon sehr klar Familie in sozusagen den Commitments, die ich eingehe auch mit Menschen. Und ich fand schon interessant, du hast auch dich zum Lockdown geäußert im Buch. Ich finde zum Beispiel, die Epidemie war für mich punkto Wahlverwandtschaft schon so hit in my face. Weil, also erstens gab es ja unsere Wahlfamiliestruktur von 11 Erwachsenen und 3 Kindern schon mal nicht. Also wir waren viel zu groß. Zudem sind wir natürlich mit vielen weiteren Menschen bezogen. Und da auch so zu definieren, wer sind wir eigentlich, wie können wir uns auch gegen außen repräsentieren. Und aber schon auch die Frage der biologischen Herkunftsfamilie, ne? Die da wieder so ins Zentrum gerückt ist, auch punkto Rechte. Das fand ich krass.
Darf ich zu dem Kinship-Begriff noch was sagen? Da gerade als du über Donna Haraway gesprochen hast, ist mir auch eins der älteren Bücher, die ich gelesen habe, in meiner Recherche wieder eingefallen. Ich zitiere das nur ganz kurz. Es ist eigentlich schade, es ist ein großartiges Buch. Families We Choose, Gays, Lesbians, Kinship von Kath Weston, 1991 erschienen. Genau, und sie erforscht eben so, ja, Familienverständnisse und Praktiken von Schwulen und Lesben im Kalifornien der späten 80er Jahre. Und so eine, wirklich so eine Side Note ist irgendwie, das fand ich aber hochinteressant, deswegen fällt es mir auch jetzt wieder ein. Da beschreibt sie, wie denn queere Paare mit Trennungen umgehen in Bezug auf ihr Familienverständnis. Und es geht in diesem Buch überhaupt gar nicht vordergründig um schwule und lesbische Paare, die Kinder bekommen, sondern es geht eher um Freundschaftsnetzwerke, um Verhältnisse zu Herkunftsfamilien und wirklich nur am Rande um eigene Babys. Naja, auf jeden Fall ist eine Beobachtung, in den queeren Szenen, mit denen sie spricht, gibt es die normative Erwartung, dass die Ex-PartnerInnen die besten FreundInnen werden oder bleiben. Ja. Und das kontrastiert sie sehr stark mit Heteroscheidungen, die dann üblicherweise bedeuten, die Verwandtschaftsbeziehung ist zu Ende. Und folgert daraus, wie ich finde, total plausibel, dass eben queere Beziehungen die viel stabileren, die viel langfristigeren und die viel umfassenderen familiären Zusammenhänge stiften, weil sie eben nicht durch Trennungen auflösbar sind. Das kann vielleicht auch was sehr Tragisches sein, ja. Aber ich fand es einen wahnsinnig spannenden Gedanken und also umso mehr, weil dieser Gedanke halt 1991 verschriftlicht wurde, ne? Also in einer Gesellschaft, in der ja auf jeden Fall, ich sag mal, die lesbische Kleinfamilie jetzt noch nicht die Art von Akzeptanz hatte, wie sie die vielleicht heute hat. Ja, also so unvollständig die auch sein mag, jetzt ist es zumindest was, womit die meisten Menschen was anfangen können oder schon mal gehört haben.
Ich kann gerade noch, ihr gebt mir nämlich einfach, ich mache einen kurzen Werbeblock dazwischen, weil ihr gebt mir einfach das perfekte Stichwort Kinship, weil diese Veranstaltung ist auch eine Vorveranstaltung des Festival Kin, also Kinship. Festival.ch findet ihr Informationen. Ein Kunstfestival, ein feministisches Kunstfestival im Juni, das stattfinden wird für mehr Verbindung und eben bedient sich auch an diesem Begriff von Kinship, von Gemeinschaft, von Wahlverwandtschaft. Und das wollte ich jetzt einfach nicht vergessen zu sagen. Und jetzt haben wir ganz viele Themen angesprochen. Einerseits eben, dass Familie heißen kann, miteinander zu leben, aber jetzt nicht sich unbedingt immer total zu mögen oder einfach alles 100% toll aneinander zu finden, was ja irgendwo durch eigentlich total logisch ist, also auch in normativen Familien ist das ja zum Teil so, also dass sich die Beziehungen verändern, dass man sich nervt, Geschwister suchen sich nicht unbedingt aus, es gibt Beziehungskrisen, aber da ist es dann nicht so, oder wird es wie anders bewertet. Es ist so, das gehört dann logischerweise dazu. Wenn es aber Wahlfamilie ist, muss alles 100% perfekt sein. Und wenn dem dann nicht so ist, dann ist es ja logisch, weil das kann ja nicht funktionieren, so nicht in der Norm. Und da höre ich auch sehr stark wieder dich, Lisa, jetzt mit diesem Beispiel von queeren Familien oder Familienkonstrukten, die ja vielleicht auch mehr Sicherheit bieten können oder vielleicht auch schon von Anfang an sich mehr damit beschäftigen müssen, wie entwickeln wir uns als Familie. Ist jetzt natürlich auch sehr romantisiert, sage ich jetzt mal, weil ja auch da gibt es viel Emotionen, gibt es Veränderung, gibt es Schmerz, gibt es Ablösungsprozesse und so weiter. Aber ich stimme dir schon zu, dass es vielleicht, wie soll ich sagen, breiter gedacht wird oder dann bei lesbischen Beziehungen dann auch hin zu Freundinnenschaften gehen kann, also auch so ein Narrativ, dass sich diese Beziehungen so verändern können, währenddem dann Ehefrau und Ehemann, wenn die dann nur noch Freunde sind und die Kinder zusammen auf, also das stimmt ja was nicht so. Genau, aber finde ich sehr, sehr interessant. Ich möchte nochmals zurück zu Chris und dieser Lesestelle in diese 80er Jahre. Pascal hat auch erzählt, also ihr kennt euch auch, Chris und Pascal, aus diesen Jahren. mögt ihr kurz noch was dazu sagen, wie das damals auch war, vielleicht jetzt für Menschen, die zuhören oder hier im Publikum sind, die das nicht erlebten, diese Zeit. Wie war das damals?
Also so lange kennen wir uns leider noch nicht. Wir sind zwar vor den 80er Jahren, also ich vor den 80er Jahren geboren, aber wir kennen uns aus den 2000er Jahren. Hier in Zürich gab es ein paar Jahre lang eine queerfeministische Szene. Wir hatten auch, also Syndikat ist der Name dieser Szene, und wir haben Partys organisiert, Workshops, wir haben eine Off-Pride organisiert, also eine Alternative zur Europride, als diese riesen Europride-Mainstream-Veranstaltung hier stattfand, 2009, glaube ich, ja, und 11, genau. Und das, also ich habe jetzt vor einem Jahr das Buch Queer Kids rausgegeben über 15 queere Jugendliche in der Schweiz heute. Und das war für mich auch ein bisschen wie eine Zeitreise, weil ich gemerkt habe, dass die Jungen, die heute ohne Pronomen oder andere Pronomen oder andere Namen und so, Drag, das wiederkommt, das ich hör mich so alt an, wenn ich sage, das haben wir alle schon gemacht. Aber es war trotzdem so, ah krass, also das gab den Begriff non-binär noch nicht, aber wir haben uns zum Teil auch ohne Pronomen angesprochen oder es gab Leute, die eine andere Sprache, andere Pronomen erfunden haben, Xie oder so. Und das hat sich dann irgendwann aufgelöst, aber es war sehr lebensprägend. Wir sind jetzt gerade dabei, Archivalien zu sammeln, um die dann ins Sozialarchiv zu geben. Und da haben wir uns jetzt wieder getroffen und gemerkt, ja, wie lebensprägend das für die meisten von uns wirklich war. Wir waren an unterschiedlichen Punkten im Leben und auch eine sehr heterogene Gruppe. Aber diese Lust, auch andere Formen von Geschlecht, von sexueller Orientierung und so auszuprobieren, die hat uns sehr verbunden. Und das eben zu einer Zeit, wo als junge Erwachsene, wo vieles auch noch neu und offen ist. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast.
Ja, ich schließe mich an. Also für mich war Syndikat ein Glücksfall, den auch zu finden, Zugang zu finden. Ich war noch nicht so lange in der Stadt und dieser heterogene Zusammenhang war für mich sozusagen der Ort, ja, also wo ich überhaupt meine ganze Identitätspolitik erstmal so richtig entdecken konnte und auch versprachlichen konnte und Role Models fand und so weiter. Und was schon toll ist auch an dem Gefäß ist, dass aus dem Syndikat auch ganz viele Gefäße rausgewachsen sind. Also zum Beispiel TGNS, Transgender Network Schweiz, kommt auch sehr stark aus diesem Zusammenhang. Es gibt Menschen, die in den Startlöchern der Gender Studies eher in ihre akademischen Wege eingeschlagen haben und so weiter. Ja, also so sehr große Meilensteine, würde ich sagen, auch historisch betrachtet für die Schweiz. Und ich vermisse schon auch sehr eben auch diese Heterogenität, dass auch so, dass einfach Gruppen auch sich zusammenfinden müssen, weil sozusagen nicht die Möglichkeit besteht zu wählen. Ja, also ich kann jetzt nicht noch 10 Untergruppen finden, sondern ich nehme quasi, was hier ist. Das empfinde ich heute so ein bisschen weniger. Das war sehr schön.
Und ihr habt auch viel einfach gemacht, oder? Also es wurden Räume geschaffen, man hatte Ideen und setzte die um. Es war schon eine Zeit, wo auch noch, es war einfach sehr wenig da auch, oder? Und es ging nicht in erster Linie darum, etwas zu konsumieren, sondern auch wirklich sich zu stärken, zusammenzukommen, etwas daraus entsteht, so.
Ja, also ich habe ja immer zu sagen gepflegt, bis so ungefähr 2014 vielleicht, jedes queere Event, das in der Stadt stattgefunden hat, also oder jedes subkulturelle queere Event, war ich Teil der Organisation. Also es gab eigentlich nichts, das ich so besuchen konnte in einer konsumistischen Haltung. Das hat sich sehr verändert.
Gut, wie bringen wir jetzt den Bogen zu diesem nächsten Bild, überlege ich mir. Aber das heißt, wir gehen jetzt einfach von diesen zuerst 80er zu den 2000er und jetzt sind wir bei 2012, als dieses Buch Familienbande erschien. Okay, gut, Bogen gespannt. Und dann war das also so, du hast ganz viel Wissen dir durch dein eben Privileg der Journalistin erarbeitet, warst in diesen queeren Räumen, wie jetzt Pascal auch nochmals erzählt hat, hast dich also mit Kinship, wie auch Lisa erwähnt hat, auseinandergesetzt und dann hast du dich entschlossen, selbst ein Kind zu bekommen. Mhm. War das so, also so es ein ganz etwas, einfacher? Also
ja, war das war richtig? So, aber mit dem Entschluss war es noch nicht getan, weil außer ja. Maria ist, glaube ich, noch keine Frau einfach schwanger geworden.
Ja, und auch da, also da Stelle habe ich schon viele
und,
Fragen.
Und, genau, und ich hatte eben auch eher so eine Familie als Vorbild und nicht eine Alleinerziehende und deswegen musste ich die richtigen Gleichgesinnten finden. Und ich habe dann eigentlich in dieser Zeit, wo das Buch in der Mache war, kurz vor Erscheinen, habe ich 2 Männer kennengelernt, die mir eine Freundin vorgestellt hat. Die waren gerade im Einziehen in dieses Haus begriffen, wo ich jetzt eben mitwohne. Und das war eigentlich ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe eigentlich schon bei der ersten Begegnung gedacht, sie wären tolle Väter. Und sie offenbar auch von mir, das haben wir ein Jahr später dann erst uns gestanden. Es ist ein bisschen märchenhaft, aber so war's. Und heute haben wir eine 11-jährige Tochter, das ist die Kurzform.
Das heißt, dann hätten wir so ein, nach dem Entschlussfoto, dürften wir das mal sehen, das nächste. Ja,
so genau, groß das ich, glaub, ist auch passiert. Also man kann es war die Geburtskarte, war, ich glaube, vorne da, oder vorne das und hinten das nächste Bild.
Und das war dann, ja, genau, das nächste Foto.
Also wir
Foto.
Können das nächste zeigen, es ist ein bisschen viel Striptease.
Genau, so. Das ist jetzt wirklich ein Einblick in das Familienalbum. Ja. Dass du, den du uns da gewährst. Danke vielmals, dass wir das sehen dürfen.
Ja. Wir können auch das nächste sehen. Das ist jetzt dann 10
genau.
Jahre später.
Das ist entstanden. Ich durfte ja auch das Privileg der Journalistin nutzen und mich auf die Suche nach vielfältigen Familienmodellen machen. Ich habe da quasi ein bisschen fortgeführt, was du schon über 10 Jahre davor gemacht hast und durfte euch besuchen und porträtieren für das Heft Wir Eltern und dieses Foto ist an diesem Tag entstanden und das war wirklich mega schön bei euch, so einen Einblick zu bekommen und ich war tief beeindruckt. Einerseits von diesem wunderbaren Haus und andererseits auch von euch und wie ihr da miteinander funktioniert.
ja, ich durfte mich ins gemachte Nest setzen, weil eben schon eine Gruppe da war, die dieses Haus gesucht und gefunden hatten und schon irgendwie umgebaut hatten zusammen und diese Wege gegründet hatten und es wurde dann was frei und ich konnte dann einziehen. Genau. Aber es ist lustig, also ich kriege schon auch ähnliche Reaktionen von Leuten, die irgendwie, also es gibt beides. Es gibt solche, die sagen, boah, ich würde auch total gerne so leben und es gibt solche, die sagen, oh, ich könnte das nie. Wie macht ihr das dann mit dem Abrechnen und nur ein Kühlschrank für alle und wer putzt? Gut, wir haben eine Putzfrau für die Gemeinschaftsräume, aber mit dem Abrechnen ist es irgendwie überhaupt kein Thema. Es sind dann andere Themen, die sich die Leute vielleicht gar nicht so überlegen, die nicht so leben. Aber ja.
Was mir auch sehr geblieben ist, ist auch das, was wir im Text gehört haben von dieser jungen Person, dass Sitzungen ein Wort ist, was die Kinder auch schon mitbekommen, oder? Also magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen
plaudern? Es ist wirklich so lustig, weil ich dieses Porträt nicht mehr gelesen habe, seit Flavia auf der Welt ist, glaube ich, oder jedenfalls jetzt oder nicht mehr in der Öffentlichkeit und jetzt erkenne, wie viel sie auch so erlebt. Ich glaube, für sie sind unsere Sitzungen nicht so cool, weil sie halt zu Hause stattfinden und nicht irgendwie in der WG von zu anderen Kindern.
Dann keine Übernachtungen möglich sind.
Nee, und wenn sie Glück hat, bringt die 18-Jährige sie ins Bett, aber wenn nicht, dann muss sie selber sich ins Bett bringen und dann mault sie, dass wir schon wieder eine Sitzung haben müssen. Das findet sie ganz blöd. Aber ansonsten stimmt eben eigentlich schon ein bisschen der Titel des Porträts von Laura. Das habe ich so, das Zitat rausgegriffen. Ich fühle mich nicht als Einzelkind, meine Familie ist riesig. Und das ist für meine Tochter schon auch so. Und das ist auch sehr toll, dass sie mit den beiden älteren Kindern guten Kontakt hat, vor allem mit Lynn.
Also ich blicke hier eben auch immer zu meiner Schwester ins Publikum, weil wir sind zwar jetzt, also es kommt ja auch darauf an, wie man queer definiert, das wäre dann eine weitere Frage, aber ich würde sagen, wir sind in einer vielfältigen Familie groß geworden, in verschiedenen Haushalten. Ich bin zum Beispiel nicht mit ihr im gleichen Haushalt aufgewachsen, aber wir haben sehr viel geteilt und sind uns sehr nah. Und das Wort Sitzung kenne ich auch, schon als Kind, und dann hieß es auch immer so, jetzt ist wieder mal Zeit für eine Familiensitzung. Und irgendwann war es dann aber auch so, dass es nur noch Sitzungen gab, wenn irgendwas nicht gut war. und das also habe ich für mich so schon auch mitgenommen in mein Leben jetzt, dass es nicht unbedingt zur Krise kommen muss. Es ist dann schon auch viel, muss ich jetzt sagen, hier also in meiner Herkunftsfamilie auseinandergefallen. Es war dann nicht alles so möglich, wie man sich das vorgestellt hätte. Was ich sehr stolz bin auf meine Eltern ist, dass wir alle Kinder uns verstehen, 6 Kinder mit unterschiedlichen Vätern, Müttern, zum Teil keine, also auch sogenannte Halbgeschwister, Stiefgeschwister, so. Genau. Aber wir verstehen uns alle sehr gut und wir sind uns alle sehr nah. Und ich glaube, dass das schon auch mit diesen Sitzungen und mit Festen zu tun hatte, wo wir alle zusammengekommen sind. Gut, das ein bisschen zu mir. Lisa, wie ist das bei euch? Macht ihr auch Sitzungen?
Vielleicht kann man den Bild wieder auf schwarz schalten.
Machen wir das auch.
In Ostdeutschland nennen wir das Plenum. Aber ja, also bei Sitzungen denke ich tatsächlich an Karneval.
Sitzungen, kannst du das erklären? Karnevalssitzung?
Ich lebe in Leipzig, aber ich komme aus so einem katholischen Dorf in Hessen, in der Nähe von Mainz. Das ist so eine Karnevalstradition, mit der ich aufgewachsen bin, in so winzigen Dörfern mit riesigen Karnevalsvereinen. Da macht der Verein dann immer so eine Sitzung, was halt eine riesen Performance-Show ist, so Leute halten Reden im Dialekt. Und es gibt, also da, wo ich herkomme, in jeder Sitzung, die was auf sich hält, gibt's auf jeden Fall ein Männerballett. Es gibt sogar ein Männerballett-Festival in Kietrich. Das ist so ein Dorf mit, ich glaube, 3.500 EinwohnerInnen. Und ich glaube auch, das war tatsächlich meine erste Konfrontation mit sowas wie queerer Ästhetik. Und also das ist auch immer noch, wenn ich auf einem Christopher Street Day bin oder auf irgendeiner alternativen Pride oder so, dann schlägt auch so mein Kinderherz wieder, weil ich so denke, ach, es ist genauso schön wie Karneval, aber noch schöner, weil es auch um queere Rechte geht.
Gut, wie kriege ich jetzt den Bogen?
Das kommt drauf an,
aber das
hin
Plenum.
Willst.
Nein, ja. Genau. Also das heißt, ihr habt schon auch Verhandlungen, so kann
so,
man sagen.
Ja, klar.
Oder?
Also das ist voll. Wir haben also Verhandlungen in meiner Familie, also schon bevor wir in dieser Drei-Eltern-Konstellation die Familie gegründet haben, haben wir ja sehr viel zusammen abgesprochen. Und wir haben sogar, also Janne, meine Partnerin, hat sogar mit so einer Projektmanagement-Software, die sie mal in der beruflichen Weiterbildung erlernt hat, hat so einen Zeitplan gemacht, auch wann wir was machen müssen. Das hätte ich mal mitbringen können als Bild, ein Screenshot
davon. Das haben wir
davon.
Auch gemacht.
Habe ich nicht. Ja, und ich glaube, das ist nämlich tatsächlich... Also
die
vielleicht
Leinwand
nicht,
hätten wir noch, falls ja, ihr sie dabei habt.
Genau. Nee, aber also vielleicht nicht die Projektmanagement-Software, ne, aber diese intensiven Planungsprozesse sind halt schon sehr typisch für queere Familienkonstellationen. Also dazu gibt es auch Forschung und das berichten schon auch viele Familien, mit denen ich gesprochen habe für mein Buch, dass so diese Aushandlungsprozesse einfach total wichtig sind. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb wir sagen können, Lesben sind die besseren Väter. Nicht alles, was man sich so vorstellt, ist so umsetzbar, wie man sich das vorstellt. Aber wenn man sich nicht die Mühe macht, sich das überhaupt vorzustellen, dann geht's schon sehr häufig schief. Oder es endet konkret eben bei Heteropan in der Regel damit, dass Mütter dann in einer Rolle landen, in die sie eigentlich nie wollten. Und es gibt strukturelle Faktoren, die darauf hinwirken. Das soll aber ja keine Entschuldigung sein, vor allem nicht für die Heteroväter. Denn wir wissen ja alle, dass es diese Strukturen gibt. Und eigentlich gibt's auch Strategien, um dem entgegenzuwirken. Aber wenn man die nicht anwendet, dann ändert sich halt nichts. Und das ist ja das, was sozusagen sehr viele heterosexuelle Mütter, die einen Anspruch haben an Gleichberechtigung, an Emanzipation, an Feminismus, wahnsinnig frustriert. Und für die habe ich eigentlich vor allem dieses Buch geschrieben.
Also das heißt, also der Titel ist ja schon auch so polarisierend, oder? Also es gibt ja schon Reaktionen auf diesen Titel. Auch als ich das Interview mit dir gemacht habe, gab es Reaktionen. Ja, also wirklich, also das kann man jetzt hinterfragen.
Ja.
Also was sind so Fragen, die an dich kommen in Bezug auf das Buch oder den Titel? Und ich fände es dann auch wirklich sehr schön, wenn du noch die Lesestelle auch lesen würdest, weil die ja dann auch gerade so ins Buch führt.
Okay.
Aber vielleicht zuerst nochmals zum Titel.
Voll, ich sag erstmal was zum Titel. Warum der Titel, ja. Also warum der Titel, kann ich kurz machen. Ich habe sehr lange mit dem Verlag diskutiert, uns ist nichts Besseres eingefallen. Es war wirklich so. Und ich wusste ja, dass du mich was zum Titel fragen willst, deswegen habe ich mir hier ganz viele Notizen gemacht. Ich krieg tatsächlich auf den Titel mehr Reaktionen als auf das Buch. Also ich krieg auf den Titel auch Reaktionen von Leuten, die das Buch garantiert nicht gelesen haben. Wie zum Beispiel Götz Kubitschek, einem der wenigen berühmten Rechtsextremisten in Deutschland, der sich überhaupt mit Büchern beschäftigt. Der hat sich schon öffentlich über den Titel beschwert. Ich glaube nicht, dass er es gelesen hat. Aber den Titel hat er gelesen, das hat er geschafft. Ich krieg von heterosexuellen Müttern sehr viel Zuspruch und Begeisterung für den Titel tatsächlich. Also ganz viele, also auch Leute, die ich nicht kenne, die ich, keine Ahnung, in der Kneipe treffe, über gemeinsame Bekannte oder so, wenn das Thema irgendwie aufkommt, dann Leute fragen, hey, du hast ein Buch geschrieben, wie heißt das eigentlich? Oder so, und ich sage, Lesben sind die besseren Väter. Sehr viele hetero Mütter reagieren mit, ja, das glaube ich auch, du hast bestimmt recht. Eine Gruppe, die sich oft drüber ärgert und bei der ich das gar nicht so vorhergesehen habe, sind schwule Männer. Also teilweise schwule Väter, aber teilweise auch einfach schwule Männer mit Kinderwunsch, die sich nicht mitgemeint fühlen, obwohl sie mitgemeint sind. In den Situationen, in denen ich mit ihnen dann drüber reden kann, können wir uns dann sehr schnell wieder vertragen. Dann fragen sie, ja, was ist mit den schwulen Vätern? Dann sage ich, ja, die sind die noch besseren Väter. Aber es passt halt nicht jede Differenzierung auf so ein Cover. Und dann mögen wir uns wieder. Ja, genau. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte zu Reaktionen auf den Titel, ist, dass tatsächlich so ein bisschen, wie du das gerade beschrieben hast mit dem Interview, dass es schon so ein Muster gibt. Es gibt Institutionen oder Gruppen oder so, die mich einladen oder mit mir reden oder mir eine Bühne geben und dann aber am liebsten den Titel unterschlagen würden. Also es gab tatsächlich auch schon Veranstaltungseinladungen, in denen der Titel nicht genannt wurde, was ich wirklich ein bisschen lustig finde. Ja, so viel. Also ja, also auf den Titel reagieren viele Leute.
Magst du uns ein bisschen ins Buch mitnehmen?
Ich kann euch, ich würde
also
euch...
Eben, es ist ja viel mehr noch da als nur der Titel.
Ja.
Das Buch könnt ihr übrigens nachher auch am Büchertisch erwerben. Die Buchhandlung Sphärs hat Bücher mitgebracht und ihr werdet auch signieren, du und Chris. Oder ich weiß nicht, ob Chris auch in dein Buch signiert oder umgekehrt.
Das ist eine total gute Idee. Verhandeln.
Genau. Aber ihr, und Pascal darf natürlich auch signieren.
Und du auch.
Ja. Ja, ich habe auch, das sage ich jetzt, damit ich nicht vergesse, ich habe sogar noch ein paar letzte Sticker dabei, wo der Titel draufsteht, Lesben sind die besseren Väter. Wenn ihr mich dran erinnert, kriegt ihr zum Buch oder zu irgendeinem Buch natürlich diesen Sticker dazu. Ja, genau, ich nehme euch mit rein in das Buch, indem ich euch einfach ein Stück daraus vorlese. Erstmal vom Anfang und dann vom Ende. Aber wir fangen mal mit dem Anfang an. Nichts, was ich hier schreibe, ist wirklich originell. Nichts davon basiert auf bahnbrechenden, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sogar die Ideen, die ich selbst hatte und auf die ich im Moment meiner Erkenntnis sehr stolz war, habe ich später in 30 Jahre alten Büchern gefunden. Tatsächlich sind die Phänomene und Zusammenhänge, die ich erläutere, spätestens seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mehr oder weniger umfassend erforscht worden. Viele kluge Menschen, SozialwissenschaftlerInnen, JournalistInnen, TherapeutInnen und AktivistInnen, darunter einige Cis-Männer, haben Artikel und Bücher darüber geschrieben. Die meisten dieser Texte bemühen sich sehr um einen sachlichen Ton. Sie wollen Ängste abbauen, Verständnis wecken, bloß keine Emotionen hochkochen lassen. Ich habe großen Respekt vor dieser Strategie, doch sie ist nicht meine. Im Vergleich mit der Elternschaft in heterosexuellen Kleinfamilien, die vor allem Mütter unverhältnismäßig belastet, bietet die Elternschaft in queeren Konstellationen eine Menge Vorteile. Regenbogenfamilien teilen sowohl bezahlte als auch unbezahlte Arbeit gleichmäßiger auf als hetero-Kleinfamilien. Außerdem sind wir mit unserer Arbeitsteilung deutlich zufriedener als hetero-Kleinfamilien, unabhängig davon, wie diese aussieht. Für alle Eltern, die Gleichberechtigung wichtig finden, oder zumindest interessant, können queere Eltern also Vorbilder sein. Viele Menschen haben in den letzten Jahren eine Menge Energie darauf verwendet, Familien wie meine zu normalisieren, Ängste abzubauen, Kontakte zu schaffen, den Konservativen zu zeigen, schaut her, wir sind ganz normale Menschen. Wir wollen euch nichts Böses. Wir sind keine Bedrohung für euer Lebensmodell und nehmen euch nichts weg. Wir wollen weder die Hetero-Cis-Ehe verbieten, noch die Gartenzwerge aus euren Vorgärten klauen. Wozu brauchen wir schon Gartenzwerge? Lange habe ich selbst an dieses Narrativ geglaubt. Deshalb verstand ich nicht, wieso die Heterosexismus-Lobby Lebensentwürfe wie meinen so brutal bekämpft. Viele Kampagnen für die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Paare liegen falsch, wenn sie versuchen, die gesellschaftliche Bedeutung ihrer Forderungen herunterzuspielen, schreibt die Feministin Antje Schrupp in ihrem Buch Schwanger werden können. Wenn Paare sich nicht mehr entsprechend ihrer reproduktiven Funktion zusammenfinden, bricht vielmehr die ganze Logik des zweigeschlechtlichen Systems in sich zusammen. Dasselbe Argument hat die US-amerikanische Feministin Rebecca Solnit bereits 2013 gebracht. Und schon 1974 beschrieb die ostdeutsche Autorin Irmtraut Morgner in ihrem Roman Leben und Abenteuer der Troubadora Beatrix nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura das männerfreie Zusammenleben unter Müttern als Utopie. Und das ist eigentlich genauso ein Modell wie das von Laura, was du vorhin vorgelesen hast in deinem Text. Und sogar der gleiche Name. Wir wissen, dass sich Frauen eine gleichberechtigte Aufteilung von Lohn- und Sorgearbeit dringender wünschen als Männer. Wir wissen, dass selbst Väter, die dieses Ideal teilen, ihm in der Praxis nur sehr selten gerecht werden. Wir wissen sogar, dass die heterosexuelle Ehe das Leben von Männern verlängert, während sie das Leben von Frauen verkürzt. All das wissen wir. Und trotzdem erwarten viele Menschen von klugen, selbstbewussten Frauen noch immer hetero-Kleinfamilien mit Männern zu gründen. Als gäbe es dazu keine Alternative. Das Ding ist, es gibt Alternativen. Ich lebe eine solche Alternative jeden Tag. Und meine Alternative ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Was passiert, wenn diese Alternativen aus dem Schatten der gesellschaftlichen Ignoranz treten? Wenn die Regenbogenfamilie, die Co-Elternschaft, das Solo-Mama-Modell oder die intentionale Kinderlosigkeit keine belächelten Rettungswege für gescheiterte Freaks mehr sind, sondern naheliegende Optionen für alle. Was dann passieren würde, das ahnen auch Männer wie Sven von Storch und Jürgen Elsässer. Wenn ihr die nicht kennt, ich muss kurz einen Schluck trinken. Wenn ihr die nicht kennt, habt ihr gar nichts verpasst. Das sind zwei uninteressante Rechtsextremisten, mit denen ich mich in dem Buch vorher schon so ein bisschen auseinandersetzen musste. Tief in seinem Innern weiß der Antifeminist, jede klardenkende Frau würde lieber eine Frau wie mich heiraten als einen Mann wie ihn. Genau deswegen sind Familien wie meine der Albtraum der Heterosexismus-Lobby. Weil der Antifeminist sich selbst nicht ändern will, bekämpft er Frauen wie mich und Familien wie meine. Für viele Frauen ist eine Ehe mit einer Frau auf vielen Ebenen angenehmer als eine Ehe mit einem Mann. Bei dieser Feststellung geht es mir nicht um Sex. Sexualität und Ehe hängen ja nur am Rande zusammen. Sondern um die Ehe als soziale Institution der Arbeitsteilung. Wie eine WG quasi, ja, also die Ehe als WG. In den letzten Jahren habe ich in meinem Körper einen neuen Menschen gemacht, ihn geboren, fast 2 Jahre lang gestillt und währenddessen den Lebensunterhalt durch Lohnarbeit für 3 Personen verdient. Zusätzlich habe ich fast jede Woche unaufgefordert das Bad geputzt. Damit habe ich mehr Aufgaben übernommen als die allermeisten heterosexuell verheirateten Männer. Definitiv mehr als Sven von Storch. Der hat nämlich im Gegensatz zu mir keine Kinder. Ja.
Danke, Lisa.
Ich habe noch was vom Ende des Buches. Ich weiß nicht, ob ich das mache ich vielleicht jetzt
doch,
gleich, oder?
Doch, ja.
Ja. Total, weil ich bin so ein bisschen, genau, also ihr müsst euch vorstellen, da liegen ungefähr 200 Seiten dazwischen. Naja, aber ich schreibe das jetzt hier auf Seite 235. In diesem Buch habe ich an vielen Stellen die zahlreichen Vorteile queerer Familien angepriesen. Ich habe gezeigt, viele von uns leben die Gleichberechtigung und Solidarität, von der die meisten hetero-Kleinfamilien nur träumen können. Das ist großkotzig und es ist wahr. Wissenschaftliche Belege dafür gibt's genug. Also ich habe insgesamt 595 Endnoten. Ich bin der Überzeugung, meine Großkotzigkeit ist empirisch fundiert. Trotzdem ist das nicht die ganze Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist nämlich, es ist auch für Eltern wie mich wahnsinnig anstrengend, in dieser Welt Kinder großzuziehen. Während ich Text um Text verschlang über die herausragende elterliche Kompetenz von Regenbogenfamilien, über den konstruktiven Umgang mit Konflikten in queeren Beziehungen und über das glückliche Sexleben anderer Queers, fühlte ich mich häufig selbst defizitär. An manchen Tagen war ich der Überzeugung, ich sei die schlechteste Mutter unter dem Regenbogen. Da ich mittlerweile weiß, dass Regenbogenfamilien vieles besser machen als hetero-Kleinfamilien, kann ich mich auch nicht mehr dadurch selbst beruhigen, dass ich mich, getreu der gutbürgerlichen Tradition des unsolidarischen Wettbewerbs unter Müttern, mit Eltern in hetero-Kleinfamilien vergleiche. Natürlich schlage ich mich als Mutter nicht viel schlechter als der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist ja heterosexuell. Als queere Mutter müsste ich, statistisch gesehen immer überdurchschnittlich gelassen, empathisch und engagiert sein. Bin ich aber nicht. Während ich mich in Selbstzweifeln verliere, steigen die Umfragewerte der AfD. Die Heterosexismus-Lobby will die Welt davon überzeugen, dass Kinder wie meines sich vor allem einen richtigen Vater wünschen. Ich bezweifle, dass Typen wie Sven von Storch jemals mit einem Kind wie Luna darüber gesprochen haben, was sie selbst will. Die Wünsche meines Kindes sind viel radikaler, als Sven von Storch sich das in seinen wildesten Albträumen vorstellen kann. Mein Kind interessiert sich wenig für die Sichtbarkeit von Regenbogenfamilien und noch weniger für die gleichberechtigte Aufteilung von Haus- und Sorgearbeit. Ihre Ideale sind eine Nummer größer. Letztens sollte sie im Freundschaftsalbum einer Kita-Freundin eine Doppelseite ausfüllen. Hier ist Platz, um etwas zu malen, was du dir wünschst, stand über einem leeren Kasten. Luna nahm ihren Regenbogenbuntstift und kritzelte den Kasten voll mit wilden Linien. Hier habe ich geschrieben, was ich mir wünsche, erklärte sie mir. Und, was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass kein Krieg mehr passiert, dass es keine Polizei mehr gibt und dass die iranischen Frauen anziehen können, was sie wollen. Mein Kind will keinen Vater. Mein Kind will globalisierte Solidarität. Mit Blick auf die Lage der Welt wird klar, wie recht sie damit hat. Wir brauchen eine Solidarität, die Grenzen sprengt. Heute mehr denn je.
Dankeschön. Entschuldigung, ich musste schnell auf die Zeit schauen. Wir lachen ja auch viel. Also es hat auch
das erleichtert mich, ja.
Sarkasmus darin. Und trotzdem ist es nicht nur lustig, oder? Also du hast zu Beginn der Veranstaltung angesprochen, auch die politische Lage. Du machst dich jetzt hier lustig über Rechtsradikale. Trotzdem ist es ja real, diese Bedrohung. Und weil wir schon nicht ganz am Schluss, aber schon gegen Schluss gehen, möchte ich dir trotzdem die Gelegenheit geben, dass zu sagen, was du dazu noch hier in diesem Rahmen sagen möchtest. In Bezug auf Politik,
auf
politische Forderungen aktuell, die dir wichtig sind, hier noch
auszusprechen. Ich glaube, ich bin gar nicht die beste Person für so realpolitische Reformen. Diese Aufgabe übernehmen Leute bei queeren Vereinen und Verbänden sehr viel besser als ich das kann, ehrlich gesagt. Also natürlich brauchen wir eine Anerkennung von nicht gebärenden Elternteilen, von nicht binären Elternteilen, von Trans-Elternteilen, von Mehrelternfamilien und so weiter und so fort. Das ermüdet mich, ehrlich gesagt, total, da immer drüber reden zu müssen, nur weil ich über queere Familien rede. Weil eigentlich interessiert mich vor allem, wie man die Haus- und Sorgearbeit gerecht verteilt in verschiedenen Familienkonstellationen. Wenn ich Reformen vorschlage.
Das ist eigentlich auch politisch.
Das oder? Natürlich ist das sagen? Politisch,
das
ist ja. Wenn man die ganze Zeit nur putzt, hat man ja keine Zeit mehr für Sitzungen. Ja. Also, das ist ja der Punkt. lass Sven von Storch doch das Klo putzen, ganz ehrlich. Da hätten wir alle was davon. Wenn ich zwei Reformvorschläge machen soll, dann würde ich sagen, vor allem alleinerziehende Eltern ökonomisch besser absichern und die Erzeugerrolle entkoppeln von jeglichen Rechten. Ja, also ich finde nicht, dass ein Mensch, nur weil er Sperma beigesteuert hat, irgendwelche Macht kriegen sollte. Das war im Kenia vor der europäischen Kolonialisierung auch nicht so und das war das bessere System, würde ich sagen.
Ich lasse das hier so stehen.
Ja, ich glaube auch, sonst verschwinden wir sehr tief.
Darf ich noch hier dazu fragen, du sagst, es ist eigentlich dein viel größeres Anliegen, die gerechte Arbeit von Sorge, die gerechte Verteilung von Sorgearbeit. Wie kriegen wir das hin, dass es eine gerechte Verteilung von Sorgearbeit gibt, die du ja sagst, ist jetzt in lesbischen Modellen viel eher gewährleistet? vielleicht da wirklich, klar, wir haben auch genug davon, immer zu sagen, ja, lernt doch von uns und wir zeigen euch, wie es geht. Auch das ermüdet ja.
Total,
aber darf
ja,
ich
ja.
trotzdem die Frage stellen, was machen denn jetzt, also was macht
Total.
Es viel
also
fairer?
was macht Lesben zu den besseren Vätern? Ne? Also ich glaube, ein Punkt sind die schon angesprochenen Sitzungen, also tatsächlich eben eine Planung und eine Verhandlung, an die sich tatsächlich dann lesbische Paare auch halten in einem Ausmaß, das die SozialwissenschaftlerInnen immer wieder fassungslos macht. Die versuchen nämlich ständig so heteronormative Hierarchien in lesbischen Familien zu finden und scheitern daran. Ich habe so ganz verschiedene Strategien aufgezeigt in meinem Buch und kann das jetzt schlecht alles so kurz fassen, aber eine Sache, die ich wahnsinnig wichtig finde, ist tatsächlich langfristig zu denken und einen langfristigen Ausgleich mitzudenken. Ja, also wenn eine Person zum Beispiel jahrelang sich auf Kinderbetreuung konzentriert, was auch in queeren Familien gar nicht so selten vorkommt, dann muss es dafür irgendwann einen Ausgleich geben. Die Tatsache, dass die eine Mutter gerade den schlechteren Job hat oder weniger Geld verdient oder weniger Erfahrung hat oder so, spricht nicht dafür, dass sie den Hauptteil der Care-Arbeit macht und da nicht mehr rauskommt, sondern das spricht explizit dagegen. Das finde ich auch wahnsinnig spannend im Gesprächen mit Frauenpaaren, die gemeinsame Kinder geplant haben. So berufliche Erwägungen und Karriere stehen nicht im Vordergrund bei der Entscheidung, wer das Kind zur Welt bringt. Aber wenn sie eine Rolle spielen, dann ist es die umgekehrte Logik da, im Vergleich zu dem, was Heterofamilien zumindest behaupten. Ja, ob das wirklich so ist, das ist nochmal eine andere Frage. Dann sagen nämlich Leute, na ja, also ich hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag, deswegen habe ich das Kind bekommen. Na klar, weil für meine Partnerin wäre es ja das viel größere Risiko gewesen. Das heißt, wir versuchen tatsächlich, Macht gleich zu verteilen und Risiken gleich zu verteilen. Und das führt dazu, dass langfristig sowohl mehr Unabhängigkeit und damit auch mehr Kooperation möglich ist. Weil die Gefahr, dass diese Beziehung in Zwang kippt, einfach sehr, sehr viel geringer ist.
Danke dir. Und diese ungerechte Verteilung führt ja auch sehr oft in finanzielle Abhängigkeiten und diese wiederum führt auch oft in Gewaltabhängigkeiten. Viele Frauen, die dann nicht aus diesen heteronormativen Konstrukten herauskommen, ja, aus diesen Abhängigkeiten. Ich möchte das einfach anfügen, weil das auch etwas ist, was mir sehr am Herzen liegt,
total,
dass eben, es geht nicht alleine um Geld oder es geht nicht alleine um wer putzt das Klo, sondern
ja,
im Endeffekt geht's eben auch um Gewaltprävention. Und
total.
Genau.
Das war für mich auch wirklich so ein mindblowing Moment in der Recherche, als ich festgestellt habe, dass das Risiko, Opfer von Gewalt zu werden in einer Beziehung ganz genau, statistisch ganz genau so verteilt ist in der gleichen Kurve, wie die Ungleichverteilung von Haus- und Sorgearbeit.
Genau, und dann ist ja die heteronormative Lösung ist dann, Frauen geht doch einfach mehr arbeiten und sorgt dann für euch selbst. Und das ist eben nicht zu Ende gedacht, absolut nicht. Das ist einfach in diesem kapitalistischen System quasi die naheliegendste Lösung. Ich bin überzeugt, Lisa, wir werden noch in anderen Formaten noch mehr und noch vertiefter darüber sprechen. Danke für dein Buch und dass du uns darin mitgenommen hast. Kauft das Buch, weil kapitalistisches System halt doch, sage ich immer wieder. Wir müssen auch leben, aber es lohnt sich hier. Man lernt sehr viel. Pascal, was jetzt? Aber was dich ja schon auch beschäftigt und du hast uns auch noch Texte mitgebracht, ich möchte es nicht versäumen, dass du uns auch noch lesen kannst. Dich beschäftigt das Thema Reproduktion, Schwangerschaft auch. Inwiefern siehst du jetzt einen Zusammenhang hier zu dem, was Lisa sagt?
Also ich sehe ganz viele Schnittstellen. Also ich forsche ja zurzeit, ich mache eine künstlerische Forschung, die eine transdisziplinäre Arbeit ist, die sozusagen Kunst, Kulturanalyse und die Hebammerei verbindet. Ich forsche zu Schwangerschaft und Verlust. inspiriert oder in Anlehnung an die Geschichte meiner eigenen Mutter, die 1976 ihr erstes Kind kurz vor dem errechneten Termin tot geboren hat. Und das damals eine Zeit war, wo sie in ihrem Kontext, also erstens hat sie das Kind, das sie geboren hat, nie gesehen, weil das behandelnde Personal damals der Meinung war, dass sozusagen das Nichtsehen des Kindes weniger Schmerz verursacht für die weitere Verarbeitung. Genau, und was aus meiner Perspektive halt gerade auch in der Geburtshilfe sehr oft fehlt, ist sozusagen eine erweiterte Familie, weil auch sozusagen in der Geburtshilfe, zumindest in unserem Kontext, jetzt schweizweit oder in umliegenden Ländern, sich die Geburt auch sehr stark meistens auf die Kleinfamilie reduziert, was aus meiner Perspektive ein Fehler ist. Und es gibt diesen Begriff ja Gossip, den wahrscheinlich alle von euch kennen, der heute sowas wie Tratsch meint und sich vor allem auf Frauen bezieht. Und das hat eine klar historische, misogyne Geschichte. Darüber schreibt zum Beispiel Silvia Federici, aber auch Rachel Reed, die vorschlägt, auch die ganzen Lebenstransitionen wie Schwangerschaft, Geburt, Altwerden und so weiter wieder mehr ins Zentrum zu setzen als soziale Praktiken. Und der Gossip meinte im Mittelalter, also im englischen Mittelalter zumindest, eine Gruppe von Frauen, die sich kümmerten um die ganzen Prozesse. Das waren dann in der Regel in einer Gemeinde NachbarInnen, Gemeindefrauen, spirituelle Leute von der Kirche und so weiter, ja, oder Verwandte. Und es gibt so Fresken aus dem Mittelalter, wo dann auch die verschiedenen Szenen zu sehen sind, wie sich diese vielen Menschen dann kümmern, ja, die kochen, die kümmern sich um Geschwister, die kümmern sich um physische und mentale Arbeiten rund um die transitionierende Frau und so weiter. Und ich finde, das ist ein unglaublich schönes Bild. Der Gossip mündete auch im Wochenbett in Festivitäten, weil die Frauen da unter sich waren. Das wurde dann auch von englischen Gemeinden und Städten reguliert, weil sozusagen die Frauen zu lange wegblieben von ihren ehelichen Pflichten. Und sozusagen, also das viel Wichtigere finde ich, es war halt ein Ort der Wissensvermittlung und der Wissensweitergabe, ja. Und wie wir wissen, sind Frauenwissen über 16. und 17. Jahrhundert über auch die Frauenhexenverfolgung von Männern appropriiert, von den Frauen weggewendet und so weiter geworden. Und endet eben gerade in diesem Gossip-Begriff, in diesem Ausmaß von sozusagen dieses Wissen, dieses Frauenwissen aus dieser Zeit, wird sozusagen als dieses schlechte, halbwissende Geschwätz reduziert. Genau. Das ist, was mich sehr interessiert und was ich auch anschlussfähig finde jetzt zum Care-Begriff und Fürsorge ganz generell und alternativen Möglichkeiten. Also ich versuche auch über Workshops und verschiedene Formate diesen Gossip-Begriff zu reaktivieren, gerade in Resonanz auch mit Räumen oder historischen Frauengeschichten. Ja, Punkt.
Danke vielmals. Auch das ist ja auch Wissen, dass so unsichtbar gemacht wird. Und ich bin sehr dankbar, dass du das reaktivierst. Und auch eben Silvia Federici, die viel auch zu Hexen gemacht hat und eben auch überhaupt einfach, dass Frauen, dass queere Menschen dieses Echo geben, dass wir das nicht verschwinden lassen und dass wir das nicht überschreiben lassen mit diesen falschen Erzählungen quasi. Und dass es am Schluss dann einfach eben etwas einfach so Gemeinschaftliches, Wichtiges, Stärkendes so abgewertet wird. Und ich glaube schon, dass es total wichtig ist, dass wir das uns immer wieder daran erinnern, was eigentlich die Geschichte ist und, ja, dass wir das auch einfach wieder reaktivieren können. Jetzt hast du uns ja auch einen Text dazu mitgebracht, oder?
Ja,
wenn, also wir hätten jetzt noch Zeit, diesen zu hören, und dann wären wir ja ziemlich gut in der Zeit gegen Schluss.
Das queere also, Altern
du,
bringt
du musst
Brille.
Es nicht lesen, wenn du es. Das ist dieses. Darf ich sagen, dass das dieses queer Altern ein bisschen nochmals auf? Nein, das will. Also es ist ein Kompliment. Die Brille steht dir sehr gut.
Ich habe einen ganzen kurzen Text mitgebracht aus einer Serie Bücher, die sich Kitchen Politics nennt und sich mit feministischen Themen auseinandersetzt. Dieser Band heißt Mehr als Selbstbestimmung, Kämpfe für reproduktive Gerechtigkeit. Und das ist mir immer ein sehr großes Anliegen, wenn es um Rechtsverteilung geht im Kontext von Reproduktion, weil da auch so viele mehr betroffen sind als queere Menschen. Und dieses Buch basiert auf Grundlagentexten von Loretta J. Ross, eine Afroamerikanerin, die in den 90er Jahren sich mit anderen schwarzen, intersektionalen Frauenrechtlerinnen und auch eben im Kampf für andere Rechte natürlich sehr klar auch gegen weiße feministische Bewegungen geäußert haben. Nämlich kam gerade in den 90er Jahren die Pro-Choice-Bewegung sehr groß auf, wo es vor allem um das Recht für Schwangerschaftsunterbruch ging. Und bis spät in die 90er Jahre wurden aber gerade in den USA sehr viele schwarze Frauen und Frauen of Color zwangssterilisiert. Also es gab immer staatliche Regulationen bis heute, die einer bestimmten Gruppe von Menschen die Reproduktion auch erschweren. Und da haben sich dann eben schwarze Frauen aufgebäumt und gesagt, Pro-Choice bedeutet für uns auch die Wahl, Kinder zu bekommen. Ne? Und das ist einfach so eine kleine Hommage auch an die Arbeit dieser Frauen. Reproduktive Gerechtigkeit basiert auf einer Reihe von miteinander verbundenen Menschenrechten. Erstens. Das Recht, ein Kind unter selbstgewählten Bedingungen zu bekommen. Zweitens, das Recht, kein Kind zu bekommen, mit Hilfe von Empfängnisverhütung, Abtreibung oder sexueller Abstinenz. Und drittens, das Recht, Kinder in einer sicheren und gesunden Umgebung frei von individueller oder staatlicher Gewalt großzuziehen. Im Jahr 2012 fügten jüngere AktivistInnen einen vierten Grundsatz hinzu. Das Menschenrecht auf sexuelle Autonomie, geschlechtliche Selbstbestimmung und sexuelle Lust. Reproduktive Gerechtigkeit war nie als Ersatz für das Konzept der reproduktiven Gesundheit im Sinne der Gesundheitsversorgung oder das der reproduktiven Rechte als Einforderung von formalen Rechten gedacht. Stattdessen stellt es ein erweiterndes Organisierungskonzept dar, um die intersektionalen Unterdrückungsformen in den Blick zu nehmen, welche die körperliche Unversehrtheit schwarzer Frauen gefährden. Und es trieb eine schnell wachsende Bewegung von AktivistInnen of Color aus vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten an, für reproduktive Würde zu kämpfen.
Dankeschön. Magst du das Buch nachher hier noch auflegen, dass man das fotografieren kann, falls es nicht auf dem Büchertisch wäre? Du hast auch ein zweites mitgebracht, hättest eigentlich auch noch daraus gelesen. Das ist für dich aber so okay? Also wir hätten schon ganz
kurz. Ja, also das ist auch sehr ein kurzer Abschnitt.
Ja, das ist
von Maggie Nelson, The Argonauts. Ist ein autotheoretischer Roman von einer Person, also von einer Frau, die mit einem Transmann ein Kind bekommt. Und ich mag... Ah oh ja, jetzt habe ich die Brille
zufrieden. Ist sicher auch spannend zum Zuhören im Podcast. Ich werde es einfach so stehen lassen, damit man sich beim Hören jetzt fragt, was da passiert. Nein, die Brille, es war die Brille, die war verstaut und Pascal hat jetzt die Brille angezogen, hat jetzt das Mikro wieder, Lisa hat das Buch gehalten, so, das nennt man Care.
Genau.
Und jetzt ist Pascal bereit für den zweiten Leseteil.
Ist Schwangerschaft an sich schon queer? insofern sie den normalen Zustand eines Menschen grundlegend verändert und radikale Intimität mit dem eigenen Körper wie auch eine ebenso radikale Entfremdung von ihm zur Folge hat? Wie kann eine so fundamental fremde, wilde und transformative Erfahrung zugleich ultimative Konformität symbolisieren oder inszenieren? Oder ist das nur ein weiteres Beispiel dafür, dass alles, was eng verbunden ist mit dem weiblichen Tier, von den privilegierten Begriffen fernzuhalten ist? In diesem Fall von den Begriffen Nonkonformität und Radikalität? Wie verhält es sich mit der Tatsache, dass Harry weder männlich noch weiblich ist? Ich bin etwas Besonderes, zwei für einen, erklärt seine Figur Valentine in By Hook of By Crook. Wann oder wie ahmen neue Verwandtschaftssysteme ältere Arrangements der Kernfamilie nach und wann oder wie können sie diese auf so radikale Weise rekontextualisieren, dass sie ein Umdenken über Verwandtschaft bewirken? Wie bemerkt man das oder eher, wer ist in der Position, das zu bemerken?
Dankeschön. Ja, das Radikalste, was ich, glaube ich, gemacht habe, sind auch diese zwei Kinder auf die Welt zu stellen. Und was ich dann immer krass finde, ist zu merken, wow, das erste ist 21. Und es ist 21 Jahre her, als ich mein erstes Kind geboren habe. Und es geht einfach so radikal schnell. Und meine Mutter hat mir das immer gesagt, du wirst sehen, es geht so schnell vorbei. Und ich so, nein, es ist erst 3 Monate alt und ich kann nicht schlafen. Und wann ist es groß? Und dann war es 7 und wann wird es noch größer? Aber es geht einfach so schnell und es passiert gleichzeitig manchmal so wenig und manchmal so viel. Und ich danke euch so fest, dass wir hier miteinander sprechen konnten. Und auch hier passiert meistens sehr viel. Und manchmal sind es aber auch kleine, wenige Worte, Momente, Lacher, die total viel Verbindung schaffen. Und ich bin mega glücklich, weil ich finde, das ist hier heute auch passiert. Und möchte euch danken, dass das möglich war, bevor ich zu unserem Abschlussritual komme, aber ich möchte ganz, ganz herzlich bei euch drei schon mal bedanken dafür. Und es gehört so zu dieser Reihe, dass meine Gästinnen, wenn sie das möchten und in dieser Zeit der Vorbereitung oder auch an diesem Tag auf was stoßen, etwas mitbringen, was sie mit dem Thema verbindet. Und ich glaube, das hat der heutige Abend auch gezeigt, dass wir ja über fast alles, was wir jetzt gesprochen haben, hätten wir schon diese 90 Minuten sprechen können. Und vieles konnten wir nicht vertiefen. Vielleicht aber lädt das Ritual dazu ein, etwas noch zu vertiefen. Bei mir ist es so, dass ich ein Armband mitgebracht habe. Also man sieht das wahrscheinlich nicht so gut. Es sind verschiedene Steine und es hat einen Anhänger mit einer Lotusblüte. Und diese Lotusblüte, die hat eine Bedeutung, die steht für unter widrigsten Umständen gedeihen. Und die Wurzeln sind im Sumpf und in der Dunkelheit und die blühen dann trotzdem. Und ich habe diese Kette unter anderem meiner Schwester geschenkt und auch meiner Tochter. Und ich hätte eigentlich auch noch eine für meinen Sohn, aber er möchte sie nicht unbedingt tragen. Und ich verschenke solche Sachen sehr gerne im Sinne von Verbindung. Für mich ist das Care, einander Sachen schenken, verbunden sein, Familie sein, und es geht über die biologischen Verbindungen hinaus, und deshalb habe ich diese Kette mitgebracht. Genau. Was habt ihr denn so mitgebracht? Chris, hast du was mitgebracht?
Nein, ich habe die Fotos, mitgebracht. Ich dachte, genau, das war
absolut.
So ein bisschen.
Ja,
genau.
Das ist, also, ich habe
jetzt,
ja,
aber ein Objekt ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Ich habe jetzt gerade überlegt, habe ich irgendwas an mir, was ich jetzt noch umfunktionieren kann, aber leider nein.
Aber die Fotos, die sind wirklich sehr toll und nochmals danke vielmals dafür. Pascal, hast du auch was mitgebracht?
Ja, also ich habe noch was zum Gossip mitgebracht, also eine Methode, oder also weil ich ja sehr gern in Praktiken denke oder tue, schlage ich sehr oft auch so Tätigkeiten vor zu Beginn eines zusammen Geschichtenteilens oder was dann auch immer in diesen Räumen reaktiviert wird. Und hier zum Beispiel in meinem ersten Gossip-Workshop habe ich alle TeilnehmerInnen eingeladen, mit so einem Zoom-Loom, das ist so ein 80er Jahre amerikanisches Webrähmchen. Und damit lassen sich ganz einfach so kleine Karos weben, wo wir sozusagen über die Praxis des Webens in ein Miteinander gekommen sind und über die Praxis des Webens auch in ein Sprechen gekommen sind und in ein Teilen von Geschichten. Und ich mag sehr gerne jetzt auch gerade diesen Gossip-Begriff eben in Resonanz auch mit Praktiken, die klassischerweise auch historisch sehr stark mit Frauen verbunden sind, auch wieder reaktivieren. Und jedes Karo steht auch für eine Verlustgeschichte im Kontext von Schwangerschaft und damit wachsen Decken über die Zeit. Genau.
Danke vielmals. Lisa, und du hast uns auch, bei dir weiß ich es jetzt.
Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, aber nicht meins. Also auch, aber das wisst ihr schon. Das hier, ein Sammelband herausgegeben von Sylvia Tamale, einer der streitbarsten Feministinnen von Kenia. Und zwar würde ich euch gerne ein Gedicht vorlesen. Das ist ein Gedicht, das mich sehr, sehr berührt. Es ist von Hakima Abbas, einer panafrikanischen Feministin, die auch sehr viel Zeit verbringt mit schwarzer feministischer Arbeit in Afrika und darüber hinaus. Also ich sage jetzt Afrika, sie kommt aus Ägypten. Als ich sie das letzte Mal gesehen hat, lebte sie in Ghana. Also sie ist sehr, sehr umtriebig und das Gedicht heißt Explain und sie hat es geschrieben anlässlich einer Situation, wo sie ihrem Kind, ihrer Tochter, queerfeindliche Gewalt erklären musste. Das Gedicht ist auf Englisch, ich würde es erst auf Englisch vorlesen, also nicht das ganze Gedicht. Das Gedicht expliziert diese Gewalt teilweise auch sehr stark. Diese Teile werde ich nicht vorlesen, sondern ich werde das Ende vorlesen. Und zwar erst im englischen Original und dann in der Übersetzung, die ich selbst gemacht habe und die bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ich habe überlegt, ob ich das Gedicht mit reinnehme als Zitat, sozusagen als Motto für das letzte Kapitel in meinem Buch. Dann habe ich mich stattdessen für Virginia Woolfs Tagebücher entschieden und seitdem bereue ich es ständig. Was mich davon abgehalten hat, war vor allem das Wissen, dass ich dann noch eine Übersetzung selbst machen muss. Das hat mich eingeschüchtert. Naja, aber 1,5 Jahre später habe ich mich trotzdem überwunden. Ihr seid dann gleich die Ersten, die Übersetzung hören. Genau. Und oh Gott, also ich könnte da ewig drüber reden, aber vielleicht ein Satz noch. Ich habe euch jetzt den Entstehungskontext beschrieben. Ich finde aber wirklich auch, dass es auch jenseits von schwarzen FeministInnen oder Feministinnen oder Queers so ein universelles Elternproblem sehr gut auf den Punkt bringt. You explain it to my child. You who is silent. You who doesn't like them, but no, of course you don't condone violence. You who said it is unnatural. You who just doesn't have an opinion. You who thinks God will judge. You who hides in your closet among our bones. You who thinks that there are more important issues. You who doesn't think that my life depends on it. You who won't join the scream, stop and explain this to my child. So, weil ich in Ostdeutschland lebe und nicht davon ausgehe, dass alle Englisch können und weil auch jenseits von Ostdeutschland nicht alle Englisch können, lese ich euch jetzt die Übersetzung vor. Erklären. Erklär du es meinem Kind. Du, die du schweigst. Du, der die nicht leiden kann, aber nein, natürlich willst du Gewalt nicht gutheißen. Du, der sagt, es sei unnatürlich. Du, die einfach keine Meinung dazu hat. Du, die denkt, dass Gott uns richten wird. Du, der sich zwischen unseren Knochen versteckt. Du, die denkt, dass es wichtigere Probleme gibt. Du, der nicht denkt, dass mein Leben davon abhängt. Du, die du nicht mit einstimmst in den Schrei. Hör auf und erklär das hier meinem Kind.
Ich danke euch nochmals, seid ihr mit mir hier heute in diesem Deep Talk gewesen. Wir könnten noch lange, lange sprechen. Die Zeit schlägt das Ende, sagt man das so? Nein. Ich sag's jetzt so.
Ich hätte es dir total abgenommen.
Ich hätte einfach gedacht, das ist... Ja, ich weiß, ich habe diese natürliche Autorität. Man glaubt mir meistens. Nein, es ist wirklich so, wir sind am Ende dieser Veranstaltung und ich danke euch, dass ihr mir glaubt, dass diese Themen hier in diesen Räumen wichtig sind, dass sie gesellschaftlich relevant sind und dass wir Verbindung schaffen in diesen Räumen. Ja, und für uns einstehen und für andere. Ich möchte noch sagen, dass der nächste Deep Talk nicht im April, sondern im Mai stattfindet, am 28. mit der Philosophin Sheda Kurt. Wir sind noch nicht online, aber bald. Und ich lade euch alle ein, dass wir jetzt noch uns austauschen und dass ihr am 28. Mai wieder hier einfindet. Und geht schauen, kinshipfestival.ch, das war eine Vorveranstaltung und ich freue mich auf alles, was da kommt und auf alles, was von euch kommt. Danke Lisa, Pascal und Chris. Großer Applaus nochmals.
Danke Mara.